Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden.
But I have a lot of cash and a great company. I mean, to think they want to go after a company. This is a great company, a company that's doing very well. I've got very low debt on buildings like this building. I have very low debt on this building. Most buildings, I have no debt. Most clubs, I have no debt. Look at my greatest assets. I have no debt. I didn't even include like brand value. And the brand value is I became president because of the brand, let's say.
Der frühere US-Präsident Donald Trump ist ein finanzieller Überlebenskünstler. Das hat er mehrfach bewiesen. Sein neuester Stunt ist ein überraschender Deal. Mitten in einem Gerichtsprozess, der ihn mehrere Millionen Dollar Kaution kosten könnte, brachte er die Trump Media an die Börse über einen Börsenwandel, einen sogenannten SPAC. Das brachte ihm sehr plötzlich eine Menge Geld ein, zumindest auf dem Papier. Wie er das geschafft hat und wie der Börsengang ablief, das bespreche ich heute mit unserer Washington-Korrespondentin Annette Meiritz. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Mein Name ist Nele Domen und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Als Annette und ich gesprochen haben, war Donald Trumps Aktie noch über mehrere Tage relativ stabil auf einem Niveau um die 65 Dollar unterwegs. Das war sie bis Montag, dem Tag, an dem der erste große Einbruch kam. Um mehr als 23% ist die Aktie zwischenzeitlich eingebrochen, als neue Geschäftszahlen des hinter der Aktie stehenden Medienunternehmens Trump Media vorgestellt wurden. Denn Trumps Unternehmen hat gut 58 Millionen Dollar Verlust in 2023 eingefahren. Behalten Sie einfach das ganz gerne im Hinterkopf während unseres Gesprächs. Und wenn Sie uns beide dann rätseln hören, wann wohl der Einbruch kommt, dann können Sie ja antworten, am 1. April, kein Scherz. Und am gestrigen Dienstag kam dann noch die Meldung, dass Trump in seinem Betrugsverfahren die Kaution in Höhe von 175 Millionen US-Dollar nun hinterlegt hat. Ganz schön viel los bei Trump, steigen wir also mal ein. Bevor wir nach Washington schalten, blicken wir aber noch mal kurz auf die Entwicklungen bei der Deutschen Bahn, die die Logistiktochter DB Schenker verkaufen will. Darüber haben wir hier vor kurzem im Podcast ja auch gesprochen. Und jetzt geht es in die nächste Runde bei der Käufersuche, denn die Frist für vorläufige Gebote ist verstrichen. Und ich freue mich, dass jetzt meine Kollegin Josefine Vogel aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo, Josefine.
Hi, Nele.
Josefine, von zuletzt 20 möglichen Käufern auf jetzt 7 bis 10 laut Investorenkreisen. Was hast du erfahren? Wer ist denn noch im Rennen?
Genau, wie du schon gesagt hast, sind laut unseren Informationen 7 bis 10 noch dabei, die ein vorläufiges, also sogenanntes indikatives Angebot beim Mutterkonzern abgegeben haben. Wir wissen von dem dänischen Logistiker DSV sowie der Reederei Maersk, außerdem den saudi-arabischen Logistiker Bari. Noch dabei sind außerdem die beiden Private Equity Fonds Carlyle und CVC, die haben sich zusammengetan, genauso wie Advent und Bain. Nicht mehr dabei ist beispielsweise die DHL Group, die hat in Deutschland mit der Akquisition wahrscheinlich auch kartellrechtliche Probleme bekommen. Außerdem ausgestiegen sind Kühne und Nagel sowie UPS.
Okay, gibt es denn schon Tendenzen, welche Preise diese Interessenten bereit sein könnten zu zahlen?
Also die Preisvorstellungen, die in dieser Phase des Bieterverfahrens abgegeben werden, die sind noch nicht rechtsverbindlich. Die aktuellen Angebote sind also noch nicht entscheidend für den letztendlichen Kaufpreis, sondern sollen nur die Anzahl der Interessenten eingrenzen. Geht man aber nach der Börsenbewertung von Wettbewerbern, darf die Bahn mit einem Erlös von ungefähr 13,5 Milliarden Euro rechnen. In Finanzkreisen spricht man derzeit noch von einem möglichen Kaufpreis von 12 bis 15 Milliarden. Sobald es in die nächste Runde geht und die Investoren einen tieferen Einblick in die Bücher Schenkers bekommen, wird sich die große Spanne wahrscheinlich eingrenzen.
Okay, das wird spannend, ob es dann nach oben oder nach unten geht nach diesem Blick in die Bücher. Aber auf jeden Fall, wie geht es denn jetzt gerade weiter? Was sind so die nächsten Schritte?
Genau, also aus diesen ersten Angeboten werden dann 4 bis 5 Bieter für eine Shortlist ausgewählt. Die dürfen dann ein verbindliches Angebot abgeben. Je nachdem, wie lange die Prüfung der indikativen Angebote, also dieser vorläufigen Angebote, die am 26.03. fällig wurden, kann es sein, dass diese Shortlist sogar erst in der Aufsichtsratssitzung im September vorgelegt wird. Allerdings wäre der Zeitrahmen eines üblichen Bieterprozesses eher noch vor der Sommerpause.
Bleiben wir gespannt. Du wirst es für uns im Blick behalten. Vielen, vielen Dank, Josephine, und bis bald.
Danke, Nele. Ich bleib dran.
Der Börsengang der Trump Media and Technology Group, kurz TMTG, ist für Donald Trump ziemlich gut gelaufen, das kann man, glaube ich, schon sagen. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei fast $50. Und das nur noch schnell zur Erklärung. Die Aktie wird unter dem Kürzel DJT für Donald John Trump geführt. An ihrem ersten Handelstag stieg diese Aktie zeitweise um mehr als 58% auf um die $79. Und in den Tagen danach hat sie sich dann auf einem Niveau um die $65 eingependelt. Die Frage, die ich mir da immer wieder stelle, ist, wie macht er das? Und das und viel mehr darf ich jetzt unsere USA-Korrespondentin Annette Meiritz in Washington fragen, auf die ich mich sehr freue. Hallo, liebe Annette.
Ja, hallo.
Annette, das war ja ein ziemlich fulminanter Börsenstart, kann man sagen. Meine Güte. Das Unternehmen ist schnell mit mehr als $8 Milliarden bewertet worden. Mehr als Reddit, die ja auch vor kurzem an die Börse gegangen sind. War das zu erwarten?
Ja, das ist bei Trump immer das Phänomen. Und zwar in den ganzen 7 Jahren, in denen ich ihn begleite, dass man immer ein Bauchgefühl und eine Erwartung hat und dann kommt alles anders. Das ist in der Politik so und das ist auch an der Börse so. Und das war mir persönlich vorher nicht klar, weil ist ja schon eine Weile her, seit es einen Börsengang von Trump gab. Und Analysten waren am Anfang, also die haben sich natürlich alle übertroffen mit Prognosen, was jetzt passieren würde. Und die einen sagten, es ist eine Blase, wird total schnell platzen. Die anderen sagten, warten wir doch erstmal ab. Mhm. Ihr kennt Donald Trump. Und dann hat dieses starke Börsendebüt eigentlich echt viele Investoren überrascht, also nach allem, was ich gehört habe. Und mal wieder, man muss es so sagen, hat Trump viele Skeptiker überrascht.
Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Also der Börsengang kam ja auch überraschend in einer Zeit, in der Donald Trump dringend Geld brauchte. Und erklär uns doch gerne nochmal die Hintergründe, wofür er dieses Geld dann eigentlich gerade braucht.
Ja, das ist ein sehr interessanter zeitlicher Zusammenstoß an dieser Stelle. Denn wir wissen natürlich, dass Trump viele Verfahren gerade parallel laufen hat, Zivilprozesse und Strafprozesse. Und es gab einen sehr prominenten Fall, ein sehr prominentes Urteil im Februar. Wir erinnern uns, da wurde Donald Trump in einem Zivilprozess, einem Betrugsverfahren, da ging es um sein Unternehmen, sein Immobilienimperium, zu einer dreistelligen Millionenstrafe verurteilt. Und die Zahlung dieser Strafe, beziehungsweise die Zahlung einer Kaution, während ein Berufsverfahren dagegen läuft. Und die Zahlung dieser Kaution war am 25. März fällig. Parallel hat Donald Trump versucht, diese Zahlung oder diese Kautionszahlung herauszuzögern. Und im Zuge dieser Anwaltstaktik wurde eben natürlich auch ein Schlaglicht auf sein Vermögen geworfen, denn seine Anwälte sagten, wir können das nicht zahlen. Wir können diese Summe nicht zahlen, er kann dafür nicht aufkommen, er hat nicht genügend liquide Mittel. Und dann ging erneut das Rätselraten darüber los, wie pleite oder wie reich ist Donald Trump denn nun eigentlich? Und deswegen ist diese Geldspritze aus dem Börsengang gerade ein sehr willkommener Effekt für Trump, um das jetzt mal sehr, sehr allgemein zu sagen. Wir können gerne auch noch in die Zahlen ein bisschen genauer reingehen.
Super. Aber ich bin auch schon, mir schwirrt schon fast der Kopf, wenn ich mir versuche, ein Bild zu machen. Was laufen gerade für Klagen? Was muss er wo zahlen? Das ist echt viel. Deswegen halten wir erstmal fest, wegen diesem Betrugsprozess gab es gerade eine ziemlich hohe Millionensumme. Wir gehen auch gleich nochmal darauf ein, dass die sich nochmal geändert hat. Auf jeden Fall können wir festhalten, es ist ein ziemlich gutes Timing. Trumps Vermögen hat sich nämlich damit auf einen Schlag ja vervielfacht. Aber das muss man ja nochmal einschränken, das nutzt ihm ja erstmal nur auf dem Papier, weil er hat zwar 60% der Anteile seiner Firma, die da gerade an die Börse gegangen ist, aber er muss ja auch diese Anteile erstmal 6 Monate lang halten und dergleichen mehr. Er betont zwar immer wieder, dass er wahnsinnig viel Cash hat, aber wie du gerade gesagt hast, seine Anwälte sagten, naja, also diese 450 knapp Millionen, die kann er nicht zahlen. Was wissen wir denn? Du hast gerade gesagt, es ist schwierig, aber was wissen wir denn schon? Was wissen wir denn über seine Finanzen halbwegs genau?
Okay, wir müssen uns immer vor Augen führen, bei Donald Trumps Finanzen und bei Donald Trumps Vermögen und Imperium müssen wir alle erstmal Medien und Zuschauer, Publikum mal einen Schritt zurückgehen, weil wir es noch nie genau wussten, wie viel dieser Mann verdient und wie viel Vermögen er hat. Es war schon als Präsident so, wir erinnern uns, er hat keine Steuererklärung eingereicht, als einer der wenigen Präsidenten, die das sonst alle tun. Es gab damals schon Spekulationen darüber, ob er wirklich so reich ist, wie er ist. Jetzt haben wir die Situation, dass es unglaublich viele Analysen darüber gibt, Donald Trump ist reicher, als er sagt. Oder, also mit dem Argument, es ist alles nur Taktik, er möchte gerne in der Aufmerksamkeit bleiben, dass er nicht zahlen kann und die Spendengelder hochtreiben für seinen Wahlkampf. Und die anderen sagen, nee, er ist eigentlich pleite. Was wissen wir denn nun genau? Also es gibt Schätzungen von Forbes, es gibt Schätzungen von Bloomberg und die belaufen sich so zwischen 2,5 Milliarden Dollar Vermögen und etwas mehr als 3 Milliarden Dollar Vermögen. Es gab auch mal eine Schätzung 4,5 Milliarden, aber die ist schon ein paar Jahre her. Fakt ist, dass Donald Trump einen hohen Wert an Ausgaben, ständigen Ausgaben hat. Also ich meine, abgesehen davon, dass der Mann mit dem Privatjet fliegt und diverse Immobilien besitzt, hat er natürlich auch immense Anwaltskosten. Ja, und dann müssen wir natürlich noch unterscheiden zwischen den Werten, die er auf dem Papier hat, und liquiden Mitteln. Bei dem Argument seiner Anwälte, er könne diese Kaution oder diese Strafe nicht zahlen, ging es immer darum, er hat nicht genügend liquide Mittel parat. Mhm. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Börsengang von DJT. Auch da kann er nicht einfach mal eben, was weiß ich, eine 500 Millionen abzapfen, um diese Kaution zu zahlen, sondern er muss, wie du schon erwähnt hast, eine gewisse Zeit warten, bis er überhaupt an flüssiges Geld ran kann, um es mal sehr einfach zu erklären.
Okay, und er hat ja auch immer wieder gewettert, dass dieser Prozess vom amtierenden US-Präsidenten Joe Biden fingiert worden sei, um ihn halt in seinem Wahlkampf zu schwächen.
This is all about election interference. This is all Biden-run things, meaning Biden and his thugs, because I don't know if he knows he's alive. And it's a shame. It's a shame what's happening to our country. This is election interference. They are doing things that have never been done in this country before. We've never had anything like it, certainly not at this level, but we've really had nothing like it that I've been able to find. It does happen a lot in third world countries, banana republics.
Wir wissen ja auch, die beiden sind wahrscheinlich mal wieder die gegenseitigen Herausforderer bei der nächsten Präsidentschaftswahl im November. Und auch die New Yorker Attorney General, Letitia James, sei die schlechteste der Welt und sie hätte, das sei alles eine Schande. Also er hat sehr, sehr laut immer wieder rumgeschrien, wie Unrecht ihm da getan wird und dergleichen mehr. Mhm. Glauben ihm das die Leute eigentlich noch? Was würdest du über den Rückhalt seiner Fanbase jetzt in der aktuellen Situation sagen?
Also ich würde sogar sagen, dass seine Fanbase ihm nicht nur glaubt, sondern dass seine Fanbase, dass das ein ganz, ganz zentrales Element ist, warum seine Fanbase zu ihm hält. Also ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder auf einer Trump-Rally. Ich versuche immer regelmäßig hinzugehen, um ein Gefühl dafür zu haben, wie finden seine Anhänger ihn. Und das ist eigentlich, das Interessante ist, dass das wirklich seit den 6 Jahren ungebrochen ist. Und was dazugekommen ist, ist ein Wutfaktor, ein Aggressionsfaktor, der sicherlich von Trump selbst natürlich genährt wird. Ich werde vom, wie er sagt, Deep State, von der Justiz, von der korrupten Elite verfolgt. Das ist seine Lesart, seine Erzählung. Und bei seinen Fans verstärkt es dieses Gefühl, er kämpft für uns, für den Durchschnittsbürger. Donald Trump sagt selbst auf der Bühne, sie sind hinter euch her, ich stehe ihnen nur im Weg. So. Und genau dafür stehen diese Strafverfahren und Zivilprozesse, die er natürlich als Hexenjagd bezeichnet. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Justizsystem der USA zu solchen Spekulationen ein bisschen einlädt. Denn okay, die Richter, also die Staatsanwälte sind gehören teilweise Parteien an, also sind demokratisch oder republikanisch. Mhm. Und natürlich kommt da der Vorwurf auf, habt ihr irgendwie neutral gehandelt? Und die Demokraten gehen übrigens mit ähnlicher Rhetorik dagegen vor, als es neulich darum ging, um Joe Bidens mögliche Gedächtnislücken von einem Sonderermittler, unabhängigen Sonderermittler, der aber Republikaner ist. Da haben die Republikaner den Vorwurf abbekommen, ihr wollt doch eigentlich nur gegen Joe Biden Wahlkampf machen. Also, um auf Donald Trump zurückzukommen, dieses Hexenjagd-Element, dieses Wir gegen die da oben, ist ein ganz zentrales Element, seine Fans an sich zu binden. Und sie lieben ihn dafür. Sie lieben ihn dafür einfach.
Donald Trump bemüht sich ja auch gerade sehr, an vielen Stellen nochmal irgendwie Geld zu verdienen. Was ist denn da gerade alles so in der Auslage?
Ja, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen seinem Geld als Unternehmer, also was er sozusagen privatwirtschaftlich verdient, und was er an Parteispenden, also an politischen Wahlkampfspenden eintreibt. Und das ist übrigens auch gar nicht so leicht auseinanderzuhalten, was am sehr komplizierten und intransparenten Spendensystem in den USA liegt. Mhm. Und Trump versucht natürlich mit dieser Erzählung, eine Hexenjagd laufe gegen ihn, Spenden einzutreiben. Wir sehen, dass bei jeder Anklage, die gegen ihn erhoben wurde, stieg das Spendenvolumen an Donald Trump exorbitant. Also ich erinnere mich daran, als der erste Strafprozess losging, hat er, glaube ich, irgendwie 4 Millionen in 24 Stunden eingenommen. Also das befeuert natürlich seine Base. Dann versucht er durch verschiedene andere Mittel, also er versucht natürlich durch Merchandise auf seiner Website, was die alle ein totaler Renner bei seinen Fans sind. Ja, also wir erinnern uns an die goldenen Turnschuhe, wir erinnern uns an die NFTs.
Wunderschön.
Schokoriegel. Er ist natürlich auch, er verkauft ja auch seine Mugshots, also seine diese FBI-Aufnahmen. Also
stimmt.
Donald Trump, ne? Donald Trump im weißen Licht, nach vorne starrend. Donald Trump im Gerichtssaal, er taucht ja auch bei jeder Gelegenheit im Gerichtssaal auf, was für 1 Million Fotos sorgt überall, ja, der Ex-Präsident, der auf der Gerichtsbank da sitzt. Und das ist alles für ihn eine Cash-Cow, was die politischen Spenden angeht. Weil da sagen natürlich gleich wieder 100 Anhänger mehr, oh Mensch, wir müssen ihm doch helfen jetzt hier, mal $5 rüberschieben.
Ja, ja, interessant, ne, dass er sich gar nicht quasi davor scheut, sich zu zeigen, Ex-Präsident auf der Anklagebank, sondern das wirklich nutzt für sein Narrativ. Ne?
Absolut.
Ja, ja, absolut. Okay, dann schauen wir doch jetzt mal auf den Deal, den er da hingelegt hat. Trump Media ist mit Hilfe eines Börsenmantels an die New York Stock Exchange gekommen. Und das Unternehmen hinter dem Börsenmantel heißt Digital World Acquisition, kurz DWAC. Und das ist laut Medienberichten von einem Banker aus Miami mal gegründet worden und wurde anscheinend zuerst mit chinesischen Übernahmezielen in Verbindung gebracht. Aber schon seit 2021 spricht DWAC offenbar schon mit Trump über einen Merger, also über eine Fusion und diesen SPAC-Börsengang. Wie genau hat denn das jetzt eigentlich funktioniert?
Ja, dazu noch ergänzend, es gab auch mal einen Bericht vom Wall Street Journal, dass der ByteDance-Investor Jeff Yes an dieser Mantelgesellschaft beteiligt war. Ursprünglich, was interessant ist, weil wir wissen, ByteDance ist die Muttergesellschaft von TikTok und Trump hat kürzlich seine Meinung darüber geändert, ob man TikTok verbieten sollte.
Oh, das ist interessant.
Also, das geht, soll jetzt hier nicht in Richtung Verschwörungstheorie gehen. Fakt ist aber, dass Trump immer auf der Suche ist nach Großspendern, nach Geldgebern, nach Verbündeten und Jeff Bezos ist einer derjenigen, mit dem er sich in letzter Zeit häufiger trifft. Und nachdem er sich mit ihm getroffen hat, hatte er gesagt, ach naja, vielleicht wollen wir doch kein TikTok-Verbot, nachdem Trump 4 Jahre dafür gekämpft hatte. Und besagter Jeff Bezos war auch, wenn man dem Wall Street Journal glauben kann, was ich meistens tue, war auch beteiligt an dieser Mantelgesellschaft, von der wir gerade gesprochen haben. Was ich damit sagen will, ist, es ist wahnsinnig wenig über diese Mantelgesellschaft tatsächlich belastbar bekannt. Was Specs ja aber auch an sich haben, weil es ja eigentlich sozusagen leere Hüllen sind und die sozusagen schnelle Börsengänge möglich machen. Und sozusagen qua Geschäftsmodell, sie können ja gar nicht so viel vorweisen. Deswegen weiß man auch so wenig über sie.
Ja.
So, und wir wissen aber, dass der Börsengang der Trump Media and Technology Group, also kurz TMTG, sich wirklich über 2 Jahre hingezogen hat, weil die Behörden irgendwie sagten, naja, ob das irgendwie so funktioniert. Aber am Ende gab es sozusagen keine rechtlichen Einwände dagegen oder bürokratischen Einwände dagegen. Deswegen ist dieses Merger zustande gekommen. Und Kern von der TMTG, also von Trumps Unternehmen, ist natürlich sein Netzwerk Truth Social. Das ist ein eigenes soziales Netzwerk. Es ist eine Blase im Internet, die von seinen Fans besucht wird. Und dieses Übernahmevehikel Digital World Acquisition ist quasi um Trumps Unternehmen, hat sich herumgelegt und gemeinsam konnten sie an die Börse gehen.
Ja, Wahnsinn. Sehr interessant, dass es ausgerechnet jetzt dann auch geklappt hat, ne? Obwohl diese Gespräche ja schon etwas länger dauern, aber das ist wieder die Timing-Qualität, die Mr. Trump an den Tag legen kann. Wie ist denn jetzt dieser Börsenstart in den USA aufgenommen worden? In der Politik, in der Finanzwelt, was denkt man darüber?
Also erstmal muss man sagen, dass diese ganzen, eine Fusion, ein Merger, ein Börsengang, Strafverfahren, also wir merken ja selbst, das setzt unglaublich viel Fachwissen voraus. Das heißt, nur wenige Menschen konnten überhaupt mit einem, mit einem fachlichen Blick drauf reagieren, sondern bei allen Sachen bei Trump ist es so, er geht an die Börse, ja, und das ist, als ob hier so eine Bombe gezündet wurde. Washington ist erstmal so, was? Und an der Wall Street erstmal so, aha.
Wow.
Also es ist halt, ich versuche das Was mich überrascht hat, ist, dass 3 Tage vor dieser Fusion die US-Medien beispielsweise wahnsinnig wenig darüber berichtet haben. Was heißt, was einfach dafür spricht, dass wahnsinnig wenige Insider, Analysten und Experten überhaupt davon ausgingen, dass das zu diesem Zeitpunkt passiert. Das heißt, es gab wenig Eingeweihte. Ja? Dann geht Trump an die Börse. Dann spekulieren alle über sein Vermögen. Parallel kommt diese Kaution. Also es war ein Perfect Storm. Und im Biden-Team, also ich bin natürlich mit der Biden-Kampagne auch häufig im Kontakt, da beobachtet man das ganz genau. Und da hatte man eigentlich gehofft, dass dieser Börsengang so ein bisschen im Nichts verpufft, dass sich Donald Trump blamiert, und daraus ist nichts geworden. Ja. Mhm. Und an der Wall Street, wie gesagt, wurde erstmal irgendwie, wurden die Erwartungen runtergeschraubt und Trump hat sie wieder mal übertroffen. Und jetzt ist es so ein bisschen so eine allgemeine Irritation. Was machen wir jetzt eigentlich mit der Lage? Und man wartet so ein bisschen darauf, dass der Kurs wieder absackt. Aber bislang ist das nicht der Fall, sondern der Trend geht in die gegenteilige Richtung.
Es ist relativ stabil gerade, absolut. Genießt denn Trump in der Finanzwelt noch viel Vertrauen? Also kann er sich aussuchen, von wem er jetzt Unterstützung bekommt, wie zum Beispiel, hey, gib mir doch mal deinen Börsenmantel, oder auch, ich habe jetzt deutlich mehr Geld als vorher, gib mir doch mal einen Kredit. Wie müssen wir darüber denken?
Es ist in den letzten Jahren, besonders seit der Präsident war, natürlich für ihn schwierig geworden. Also aus 2 Gründen. Einerseits natürlich durch sein politisches Profil, das mit dem viele klassische, traditionelle große Unternehmen sich nicht schmücken wollen. Also wer will jetzt mal grob gesagt, wer will jemanden als Aushängeschild haben, der tatsächlich zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hat? Das ist dokumentiert.
Das vergisst man ja immer wieder, ne? Ja.
Ja. Wir wissen auch, dass zum Beispiel die Deutsche Bank ja über lange Zeit ihm Geld geliehen hat und dass sie das aber auch seit langer Zeit nicht mehr tut. Das heißt, es gab schon einen Rückzug von ganz traditionellen, klassischen Geldgebern. Davon unterscheiden muss man aber natürlich, und was man dazu sagen muss, Trumps Geschäftsmodell an sich als Immobilienmagnat ist ja auch nicht mehr so erfolgreich. Also wir in der Pandemie, viele Hochhäuser stehen leer. Als ich neulich in New York war, es gibt ja, glaube ich, mehr als 20 Gebäude von ihm in New York, die sozusagen bekannter sind. Und das eine an den Vereinten Nationen, das sieht auch schon total abgerockt aus und ist zu. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes seiner Immobilienprojekte der große Knaller ist. Hier in Washington, das Trump Hotel musste er ja auch verkaufen. Also sein genuines Geschäftsmodell der Immobilien hat natürlich in den letzten 5 bis 10 Jahren gelitten. Das heißt, wer will da noch investieren? Davon unterscheiden muss man aber seine politische Spendenkraft. Und da ist er gar nicht so schlecht, sich weiterhin mit vermögenden Menschen zu umgeben und auch weiterhin Großspender anzuziehen. Es gibt ja eine Reihe von Großspendern, die Nikki Haley unterstützt haben und die im Moment so ein bisschen im Vakuum hängen und nicht genau wissen, wem sie jetzt ihr Geld geben sollen. Und ich würde wetten, dass ein Großteil von denen noch zu Trump geht, auch wenn die jetzt sagen, die machen es nicht. Weil am Ende, wenn es zwischen die Wahl Biden und Trump kommt, dann werden sie sich Trump zuwenden, egal was er gesagt hat.
Ja, super spannend. Trumps soziales Netzwerk Truth Social ist ja die größte Marke, die sich unter Trump Media vereint. Und auch wenn Trump selbst immer wieder was anderes sagt, wirtschaftlich erfolgreich ist dieses soziale Netzwerk ja nicht wirklich, oder?
Auch da wieder, als Truth Social damals an den Start ging, wir erinnern uns, Sturm aufs Kapitol seiner Anhänger. Er wurde von damals Twitter, Facebook gesperrt. Er hat dann was Eigenes aufgezogen. Dann gibt's aber auch ja noch unglaublich viele Mikronetzwerke von Konservativen und Rechtskonservativen. Parler, Getter, Rumble, Videoplattform. Also was wir gesehen haben, ist, dass sich sozusagen diese Welt dieser sehr rechts- und konservativ gerichteten sozialen Medien total aufgesplittert hat. Es gibt sozusagen nicht das eine Sprachrohr, wo jeder hingeht, sondern das gibt irgendwie 10 oder 15 und dazu kommen irgendwie noch 100 Podcasts. So. Und Truth Social ist sozusagen ein kleiner Baustein in dieser Welt. Und von den Nutzerzahlen her, also auch interessant, dass Truth Social selbst gibt keine Nutzerzahlen bekannt.
Nö, klar, natürlich nicht. Ja,
ne, warum auch?
Ja.
Und es gibt aber sozusagen Marktforscher, die schätzen, dass es 5 Millionen aktive Nutzer hat. 5 Millionen. Zum Vergleich, TikTok hat 2 Milliarden. Facebook hat 3 Milliarden, also von dieser Größenordnung sprechen wir hier. Ich würde trotzdem sagen, dass wir bei solchen Netzwerken nicht nur auf die Zahl der Nutzer gucken sollten, sondern auch darauf, welchen Impact diese Netzwerke haben. Und wir wissen auch, also wenn man ein bisschen Trump-Berichterstattung verfolgt, Was wird in jedem Trump-Text zitiert? Sagte Trump auf Truth Social. Mhm. Es ist sein eigenes kleines, oder naja, klein, 5 Millionen ist ja auch nicht ganz klein. Mhm. Es ist sein digitales Trump-Universum. Und wenn er es schafft, das tatsächlich zu stabilisieren und zu etablieren als dauerhaftes Sprachrohr, dann ist das wieder ein ganz anderer Impact. Und dann müssen wir über mehr reden als nur Nutzerzahlen. Ob die jetzt tatsächlich wachsen, ich weiß es nicht. Wir sehen ja selbst bei den ganzen Ablegern von Twitter, dass die es ja auch schwierig haben, ne?
Ja, total interessant. Aber um das vielleicht nochmal so klar zu sortieren, eine Bewertung von 8 Milliarden, würdest du sagen, du teilst die Meinung, dass das ein bisschen überbewertet ist für eben das, was dahinter steht, für Truth Social? Oder was sagst du dazu?
Es ist einfach am Ende die Marke und der Name Trump.
Ah, ja.
Und dass er einfach relevant, also ich meine, wer ist relevanter als Donald Trump? Taylor Swift? Vielleicht.
Maybe, ja.
Aber, aber eigentlich, es ist Trump. Er ist, niemand kommt an ihm vorbei. Und das ist schon immer so. Und ich denke, diese Bewertung dieser, aber wie wir auch schon angesprochen haben, das kann alles schnell in sich zusammenfallen.
Ja.
Wenn diese hohe Erwartung nicht erfüllt wird. Und again, ich glaube nicht, dass die Nutzerzahlen jetzt irgendwie riesig ansteigen. Oder also ich halte es durchaus für möglich, dass das tatsächlich noch wie eine Blase zusammen fällt. Aber who knows? Er hat uns schon häufig überrascht.
Ich will keine Überraschung mehr. Naja, was glaubst du denn persönlich, Annette? Wie schafft Trump das immer wieder? Dass alles, was auf ihn gefeuert wird, also so scheint es aus meiner Warte hier in Düsseldorf manchmal, dass alles, was auf ihn gefeuert wird, ihn am Ende irgendwie nur stärker macht.
Also bei den Fragen der juristischen Prozesse bin ich da manchmal selbst ratlos, weil es laufen ja inzwischen irgendwie 4 gegen ihn. Und dieser Sturm aufs Kapitol, es ist belegt, dass er davor stand und sagte, so, wir gehen jetzt, so geht mal dahin. Ja?
Wie kann man das überleben, politisch? Also
genau, wie
Wahnsinn.
Kann man, ja. Fakt ist, dass Donald Trump ein sehr gutes Verteidigerteam anscheinend hat. So, Fakt ist, dass er auch 2 Impeachments, also Amtsenthebungsverfahren politisch überlebt hat. Und der Hauptgrund dafür ist, politisch ist der Hauptgrund dafür, dass er natürlich von einem Großteil der Republikanischen Partei sowohl von etablierten Politikern als auch von seiner Basis getragen wird. Also es gibt ja inzwischen ein System Trump. Es gibt ja nicht nur den einen Donald Trump, sondern ein System Trump. Und in der juristischen Welt bin ich da ehrlich gesagt gemeinsam mit anderen Experten inzwischen ein bisschen ratlos, weil viele Fälle gegen ihn tatsächlich eigentlich gut formuliert und gut ausgearbeitet sind und seine Verteidiger aber sehr erfolgreich damit sind, das herauszuzögern. Also immer wieder noch einen Einwand zu bringen und immer wieder noch ein Dokument vorzulegen und immer wieder zu sagen, nee, wir können aber warten und wir müssen noch verschieben. Und das kriegen wir natürlich bei anderen weniger prominenten Prozessen nicht so mit, aber die ziehen sich auch über 5 oder 6 Jahre. Und bei Trump wird plötzlich offensichtlich, wie einfach das ist, solche Dinge zu verschieben. Dass nicht einfach mal jemand sagt, so, wir verurteilen ihn jetzt. Ja? So schnell geht's halt nicht.
Ja.
Aber sozusagen Big Picture, er ist kein traditioneller Politiker, er ist kein traditioneller Unternehmer, das war er noch nie. Deswegen müssen wir einfach damit aufhören, ihn mit diesen traditionellen Maßstäben zu messen. Er ist ein Phänomen, das war er schon immer. Und deswegen schlüpft er eben auch durch diese klassischen Kriterien, wie angreifbar ist er und wie nicht, durch. So würde ich es beschreiben.
Annette, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke aus Washington so nah dran. Du wirst das sicher für uns im Blick behalten und bis November ist ja noch ein bisschen Zeit und ich fürchte auch, dass es danach noch nicht ganz getan ist mit dem Thema Trump. Danke, dass du heute dabei warst. Ich fand es super interessant.
Danke, vermutlich hast du recht. Bis dann.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich natürlich wie immer fragen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie können uns dazu gerne eine E-Mail schreiben an deals@handelsblatt.com und wir freuen uns auf Rückmeldung. Dann noch einen Dank an Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und bis in 2 Wochen. Tschüss. Thank you.